Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Tierfilmer.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Diogenes in der Tonne.
Dein Lieblingsartikel in der DSGV?
Das ist kein Artikel. Das ist Erwägungsgrund 4.
Soll dem Menschen dienen.
Er soll dem Menschen dienen und da steht auch ganz viel Abwägung drin.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute zeichnen wir eine Sonderfolge auf. Wir sprechen heute über die DSK. Dies ist der Auftakt von mehreren Sonderfolgen, die sukzessive im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Und wir starten natürlich mit dem LFDI von Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Und er ist zugleich in diesem Jahr Vorsitzender der Datenschutzkonferenz. Herzlich willkommen, Tobias.
Ja, hallo zusammen. Schön hier zu sein, mal in anderem Kontext.
Wir haben eine neue Reihe gestartet und das haben wir ausgeknobelt. Und vielleicht erzählen wir erstmal was zum Format dieser Reihe, damit alle, die uns zuhören, das ein bisschen besser verstehen können und was das Ziel ist von dem. Und dann steigen wir tatsächlich mal in die Thematik ein.
Ja, die Datenschutzkonferenz vorzustellen und zu erklären. Denn natürlich gibt es eine Webseite. Natürlich gibt es Protokolle, die findet man auch auf dieser Webseite. Es gibt auch den Output der Datenschutzkonferenz, auch das gibt es auf der Webseite. Aber vieles steht nicht auf dieser Webseite. Wie die Arbeit in den Arbeitskreisen funktioniert, wie die Konsensbildung funktioniert. Es wabert ja immer noch dieses Narrativ, ja, die verschiedenen Aufsichtsbehörden in Deutschland, das ist ja ganz schlimm, das sind ja ganz viele und die sind ganz, ganz viel uneinig. Und das ist natürlich schlicht falsch, das kann man auch empirisch belegen, aber ja. Und dem wollen wir mal so ein bisschen entgegentreten und das Ganze so ein bisschen erklären, vorstellen, auch die Personen natürlich, die dahinter stecken, denn bei solchen Abstimmungsprozessen, da geht es auch um Personen, um Auffassungen und ja, das, da wollen wir so ein bisschen Licht ins, ja, ich weiß gar nicht, ob es dunkel ist, aber einfach mal über Dinge sprechen, die man sonst nicht überall liest.
Und um das zu machen, haben wir einen ganz umfassenden, spezial ausgewerteten, redaktionell herausragend, präzise und alle Nuancen würdigenden Fragebogen erstellt. Was ist besser, als mit dir als Vorsitzenden und als Host sozusagen hier anzufangen?
Das heißt, genau. Dazu vielleicht noch für die Zuhörenden, wie man das wahrscheinlich schon eben so ein bisschen der Stimme entnommen hat. Also die Fragen sind gut, die sind sehr gut. Wir haben sie zusammen entwickelt, allerdings eher in einem Sprint.
Wir sind heute hier. Wir zeichnen diesen Podcast in unserer Dienststelle auf. Lieber Tobias Keber, was siehst du, wenn du aus dem Fenster blickst, von deinem Schreibtisch aus?
Das ist deswegen eine wichtige Einschränkung, auch wieder für die Zuhörenden. Wenn du mich diese Frage ohne den Schreibtisch gestellt hättest, dann hätte ich gesagt, ich sehe nichts, weil du in dem Raum, in dem wir aufzeichnen, die Jalousie runtergelassen hast und ich also gar nicht rausgucken kann auf die Heilbronner Straße, auf die ich normalerweise gucken würde. Und da sieht man ja unter anderem die Stadtbibliothek, sieht man, wenn man ja ein bisschen den Kopf nach ganz weit rechts dreht. Man sieht aber auch, wenn man ein bisschen weiter hinausblickt, auf den einen oder anderen Stuttgarter Hang. Das ist, ja, insgesamt sind wir ja sehr froh, dass wir hier in diesem neuen Gebäude sind. Von daher, ja, das würde ich sehen, wenn ich aus dem Fenster am Schreibtisch gucke.
Es ist jetzt so in etwa 13.15 Uhr. Wo bist du normalerweise da an deinem Arbeitstag? Was liegt heute schon hinter dir? Vielleicht willst du uns da ein bisschen was erzählen.
In der Theorie könnte das die Zeit für eine Mittagspause sein, so man sie dann hat. Meistens fällt die bei uns ja relativ kurz aus. Wir essen meist zusammen, holen uns schnell was drüben im Genohaus oder ähnliches. Das heißt also entweder isst man kurz was oder man macht gerade Mails. Das ist also die Zeit zwischen Terminen üblicherweise. Der nächste Terminblock startet dann meistens 14 Uhr mit Surefixes oder eben auch Auswärtsterminen oder ähnlichem. Und ja, das macht man so normalerweise. Also kurz nach eins.
Wir haben schon über deine Arbeit gesprochen und lass uns kurz über deinen Arbeitsplatz sprechen. Inwieweit ist der Standardarbeitsplatz deiner Behörde souverän?
Wir sprechen ja jetzt von dem Digitalen. Also es geht nicht um den Schreibtisch, den man bei mir nicht höhenverstellen kann. Übrigens, kleine Anmerkung. Sondern es geht wahrscheinlich auf die Software und die ist tatsächlich nach gegenwärtigem Stand proprietär. Und es soll ja möglicherweise in einer der nächsten Folgen gibt es möglicherweise einen Gast oder auch eine Gästin aus einem Land, in dem das vielleicht ein bisschen anders sein könnte.
Also südlicher als bei uns wird es nicht. Das heißt, man kann
schwierig.
Sich, ja. Vielleicht muss man weiter hoch. Du bist jetzt seit 2023 LFDI. Wie bist du zum Datenschutz gekommen?
Ja, also nach meinem Studium, fangen wir mal ganz vorne an, ne? War ich ja zunächst als Anwalt tätig, fand da schon zum Teil das Informationsrecht, wenn man es mal wirklich auf der Metaebene angehen, sehr, sehr spannend. Informations- und Internetrecht, so hätte man es vielleicht früher genannt. Das wird immer unterschiedlich gelabelt übrigens und auch was darunter vorzustellen ist, ist unterschiedlich. Das habe ich als Anwalt vielleicht noch nicht an der Tagesordnung gemacht, dazu gab es noch nicht genug Fälle. Aber ich hatte die Gelegenheit, ich bin dann ja immer mehr in Richtung akademische Laufbahn geschlittert durch meinen Doktorvater, war dann auch an der Uni zur Hälfte und habe dann auch schon erste Lehraufträge bekommen und habe mich dann ja immer mehr in diese Richtung Internetrecht, Informationsrecht bewegt, auch Medienrecht. Aber dazu gehörte auch immer sozusagen als andere Seite der Medaille das Datenschutzrecht. Also jemand möchte seine Daten kontrollieren und möchte nicht, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Und andere finden diese Öffentlichkeit wichtig. Und da ging es also immer um Abwägung. Und das begleitet mich natürlich bis heute.
Und das machst du seit 2023 als LFDI. Was beschäftigt deine Behörde zurzeit schwerpunktmäßig?
Ja, wir haben ja jetzt auch gerade unseren Tätigkeitsbericht vorgestellt. Im, nennen wir es mal, operativen Geschäft sind natürlich sehr, sehr viele Beschwerden. Beschwerdeanzahl ist sehr stark gestiegen. Das ist bei Kolleginnen und Kollegen auch so. Wenn wir jetzt mal so inhaltliche Themen uns rausgreifen, das sind dann zum Beispiel das Phänomen der Videoüberwachung in unterschiedlichen Kontexten. Nimmt sehr stark zu, auch in der öffentlichen Debatte. Da gibt es dann diejenigen, die sagen, das dient der Sicherheit und ist doch nicht so schlimm. Und es gibt aber auch diejenigen, die sagen, möchte ich nicht und die beschweren sich halt bei uns. Und bei uns liegen dann eben die Beschwerden und die müssen wir nun mal bearbeiten. So sieht das die Datenschutzgrundverordnung vor und so sieht das auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union vor. Da kann man natürlich sagen, finden wir alles jetzt nicht so gut, aber ist zunächst mal eine Entscheidung des Charta und des europäischen Gesetzgebers.
Das ist jetzt ein Schwerpunkt. Hast du noch weitere ein, zwei Schwerpunkte, die du nennen möchtest?
Ja, also im Bereich Beratung, auch da sind wir ja traditionell, ist das ein ganz großer Schwerpunkt unserer Tätigkeit, auch mit unserem BIDIP. Also bei der Beratung ist es tatsächlich alles rund um KI. Und gerade jetzt jüngst, so in den letzten 3-4 Wochen, ist ein auch ganz großes Beratungsthema Transkriptionssoftware in unterschiedlichen Kontexten. Also die Gemeinde fragt, wie weit können wir das machen, wenn es um die Protokollierung geht. Genauso aber auch in völlig anderen Bereichen, also im Unternehmen wird gefragt, die brauchen das oder meinen es zu brauchen. Und auch da muss man sich dann genau angucken, gibt es Konstellationen im Beschäftigtendatenschutz, wo das geht und oder auch, wo es nicht geht. Und dann kann man sicherlich differenzierte Lösungen finden. Kommt auch dann immer sehr stark darauf an, welche Software wie genutzt wird. Also läuft das lokal? Ist das, welcher Anbieter ist das? Wo steht die Infrastruktur? Wer hat Zugriffsbefugnisse? Also es gibt da nicht so eine geht immer oder geht nie Nummer. Das ist nun mal im Datenschutzrecht ganz häufig so. Das ist übrigens auch im gesamten Recht sehr selten, dass es eine schematische Lösung gibt, ja, sondern die Juristen sagen ja nicht umsonst, es kommt drauf an.
Was sind Meilensteine deiner Arbeit, auf die du besonders stolz bist?
Ja, also ein wichtiger Meilenstein bestimmt ist unter anderem, das war ja schon Ende 23, glaube ich, ist unser erstes Diskussionspapier rausgekommen, Rechtsgrundlagen KI. Und das wird ja immer noch zitiert, auch in Gerichtsentscheidungen. Das hat auch in Europa verfangen. Das ist also das, was wir da zum Teil überlegt haben, findet sich auch in großen ETSA-Opinions wieder. Von daher, das ist, glaube ich, ein guter Punkt und ist überhaupt ein Format, das ich glaube, das ganz wichtig ist. Das hieß ja auch ganz bewusst Diskussionspapier, weil es nicht was fertig ist und eine Rechtsetzung determiniert, sondern weil es ja zur Kenntnis nimmt, es gibt hier neue Techniken, die muss man sich erstmal sehr genau angucken und jetzt gucken, wie man das Recht wohl auslegen muss, ne? Aber gleichzeitig auch zur Diskussion einlädt und sagt an die Stakeholder, wie man andernorts immer so schön sagt, gebt mal noch eure Ideen zu unserem Entwurf, ja, also dass man auch etwas noch nicht hundertprozentig Fertiges trotzdem schon mal in die Diskussion einbringt, auch aus der aufsichtsrechtlichen Perspektive, um die Diskussion auch so ein bisschen anzustoßen.
Wenn du überblickst und deine Behörde dir anschaust, was ist das lokal Besondere an deiner Behörde? Was zeichnet Baden-Württemberg, die Aufsicht in Baden-Württemberg aus?
Ich glaube schon so, dass wir auch die Nähe suchen, auch im Beratungsprozess, ne, zu Unternehmen, dass wir grundsätzlich auch hier ein ganz offenes Haus haben, Veranstaltungen machen, Leute einladen und sagen, kommt in die Debatten. Wir hatten hier auch schon Formate, die sind eher so kamingesprächig, wo man sagt, da ist jetzt die Öffentlichkeit nicht dabei, da gibt es jetzt auch keine Presse, aber wir laden mal Stakeholder ein, nehmen wir mal zum Beispiel Städte und Gemeinden und besprechen wirklich, wo drückt euch der Schuh? Also was sind denn die Pain Points? Und dass man dann versucht, gemeinsame Lösungen zu finden.
Und das geht vor Ort einfach.
Für meine Begriffe fährt man da nicht ganz weit in Deutschland umher, sondern das macht man dort, wo man ansässig ist.
Und wie viele Mitarbeiter hatten deine Behörde?
67,5 Vollzeitäquivalente, wie das so schön heißt. Das sind nach Köpfen ein bisschen mehr als 70. Weil es ja auch Teilzeit und so weiter und mal sind es nur 30% Stellen und
ja. Ja, und du hast vom Lokalspezifischen gesprochen und als Aufsichtsbehörde hat man ja natürlich auch mit der Politik und der Verwaltung zu tun. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit vor Ort?
Ja, ich glaube so insgesamt, das ist ja auch zur Kenntnis genommen worden, dass wir manchmal in unseren Tätigkeitsberichten manchmal sogar loben, wenn man uns früh einbezieht, weil die Ergebnisse meist besser sind. Und wenn man uns im Gesetzgebungsverfahren sehr früh fragt, dann kann das dazu führen, dass man sagt, wir haben hier eine gemeinsame, sehr gute Lösung gefunden. Insgesamt, glaube ich, werden wir doch früh beteiligt.
Hast du noch so ein paar Beispiele, was das Lokalspezifische im Besonderen nochmal darlegt? Also es kann Verwaltung sein, es kann aber auch andere Bereiche betreffen.
Ja, wir schauen ja schon auch bei den Veranstaltungen unseres BDIP, ne? Wo gibt es denn jetzt einen konkreten Bedarf? Wenn wir also feststellen, das wird uns dann zugetragen oder das wird dann eben auch über Beschwerden, merken wir das, dann sehen wir, hier entsteht was Systemisches. Zum Beispiel, es sind verstärkt kleinere Sportvereine zum Beispiel, die irgendwelche Datenschutzfragen haben, dann machen wir dazu Veranstaltungen. Also das ziehen wir uns dann sozusagen aus dem Lokalen und bespielen es dann auch über unser BDIP zum Beispiel.
Wir haben ja gesagt, wir wollen auch über die DSK sprechen. Das ist ja eine Sonderfolge DSK. Und jetzt bist du Vorsitzende der Datenschutzkonferenz. Und ich würde gerne auch zum Auftakt dieser Reihe ein bisschen die DSK erklären. Was ist die Datenschutzkonferenz, abgekürzt DSK?
Ja, also zunächst mal ist ja die Situation so, dass wir in Deutschland ein föderales System haben. So, und dann gibt es Wertungen unserer Verfassung, dann bestimmte Zuweisungen, auch was Kompetenzen angeht. Und vom Grundsatz her sind Länder zuständig, auch für den Vollzug von Gesetzen. Und ausnahmsweise ist es der Bund, wenn das die Verfassung eben so vorsieht. Also das heißt, der Föderalismus denkt ja zunächst mal von den Ländern her. Weil das so ist, stark vereinfacht, ist auch die Datenschutzaufsicht zunächst mal bei den Ländern angedockt. Und selbstverständlich ist das für den öffentlichen Bereich, also wenn wir Datenverarbeitung haben der Polizei oder im Bereich der Bildung, Schulen, dann ist das originär Sache der Länder und auch des Vollzugs. Und also gibt es also Landesdatenschutzaufsichtsbehörden. Im Bereich der Wirtschaft kann man sich natürlich aus verfassungsrechtlichen Gründen die Frage stellen, wo gehört das hin? Hier hat man sich dafür entschieden, auch aus guten Gründen, weil auch hier regional, wenn man Ansprechpartner hat, macht das bestimmt Sinn. Auch insoweit ist also die Aufsicht im nicht öffentlichen Bereich den Ländern zugewiesen. Jedenfalls momentan ist das so. Und vor diesem Hintergrund hat man dann die Situation, wir haben ja das Datenschutzrecht europäisch durch die DSGVO und übrigens auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union vorgesteuert. Oder was heißt, es ist mehr als eine Vorsteuerung, also gesteuert. Und das bedeutet ja, dass diese Regeln auch in den in Bundesländern grundsätzlich gleich anwendbar sind. Jetzt könnte man sagen, ja, dann müsst ihr euch auch immer einig sein, weil die DSGVO ist ja überall gleich. Das ist erstmal richtig. Jetzt kommt ein kleines Aber, und dafür können die Datenschützer nichts. Jetzt ist die Situation, dass die DSGVO viele Öffnungsklauseln vorsieht, die dann also sagt, also es gibt einen voll harmonisierten Bereich und dann gibt es so kleine Öffnungsklauseln, da können die Mitgliedstaaten nochmal ein bisschen selber regeln. Stark vereinfacht. Das ist ein Bereich also, wo es auch übrigens zu Abweichungen kommen kann. Wo es auch auf Ebene der Länder, der Bundesländer, Abweichungen geben kann. Ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Ein Landeskrankenhausgesetz ist in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise anders als in Baden-Württemberg. Jetzt steht da ganz viel drin, da steht aber auch ein bisschen Datenschutzrecht drin. Also wie dürfen eigentlich die Krankenhäuser mit den Daten umgehen? Was ist, wenn es Forschung gibt und Ähnliches? Da gibt es dann zwar auch ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, aber da muss man gucken, wie weit reicht das? Oder gibt es eben bei den einzelnen Landeskrankenhausgesetzen da noch Unterschiede? Das heißt, die sind zum Teil gesetzgeberisch vorgezeichnet, ne? Und vor diesem Hintergrund gibt es also einen Abstimmungsbedarf. Abstimmungsbedarf zwischen den Aufsichtsbehörden, und das ist die Datenschutzkonferenz. Da sitzen also drin die Aufsichtsbehörden der Länder, also die LFDIs. Nicht alle haben auch ein I für die Informationsfreiheit. Das ist nochmal eine zweite Aufgabe, die mit dem Datenschutz gar nichts zu tun hat. Die sitzen da und eben auch die Bundesbeauftragte.
Und immer wieder gibt es ja die Diskussion, du hast es angesprochen, es sind so viele DatenschützerInnen, das ist nicht gut, das muss zentral sein oder die müssen abgeschafft werden oder wie auch immer. Und du sagst aber zur Abstimmung, weil es auch unterschiedliche Landeskrankenhausgesetze gibt im Gesundheitsbereich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Polizeigesetze anders sind, dass im Bildungsbereich die Schulgesetze unterschiedlich sind, also sehr viele landesspezifischen Themen ist, und dass die Datenschutzkonferenz dazu dient, eine Abstimmung herbeizuführen. Ja. Wie ist diese Abstimmung organisiert? Setzt ihr euch da zusammen? Knobelt ihr was aus? Wie diskutiert ihr das? Kannst du ein bisschen aus dem Innenleben berichten?
Ja, wie geht DSK?
Genau.
Also da gibt es mehrere Tools sozusagen, also mehrere Mechanismen. Das eine, es gibt die Leitungsebene. Ne? Also es gibt die Datenschutzkonferenz, die dann, machen wir es mal ganz klassisch zunächst mal, in Konferenzen in Präsenz zusammenkommt an einem sehr großen Tisch und bestimmte Dinge bespricht. Selbstverständlich gibt es da eine sehr, sehr gut vorbereitete Tagesordnung, und da steht dann zum Beispiel drauf, es muss eine Entschließung geben zu einem bestimmten Thema. So, und dann gibt es einen Entwurfstext, und der kommt natürlich auch nicht aus dem Nichts, der muss ja irgendwo entstehen. Dazu gibt es die Arbeitskreise. Da geht es zum Beispiel um Auskunfteien. Es gibt einen ganzen Arbeitskreis dazu. Oder einen Arbeitskreis, da geht es um Beschäftigtendatenschutz. Oder es gibt einen Arbeitskreis, da geht es nur um KI. Und da sitzen die Fachleute aus den jeweiligen Behörden ganz Deutschlands. Also da schickt jeder einen hin. Wir auch aus Baden-Württemberg. Und die setzen sich zusammen und entwerfen Texte, die dann auf der Datenschutzkonferenz beschlossen werden, auf der Leitungsebene. Das heißt also, wir haben hier einmal einen Mechanismus, der sich aber auch durch viel fachliche Expertise, das muss man einfach sagen. Also neulich war jemand überrascht auf einer öffentlichen Konferenz, also keine DSK-Konferenz, weil ein Vortragender, also unser geschätzter KI-Beauftragter, Herr Dr. Nägele, so vorgetragen hat, wie er vorgetragen hat, nämlich mit sehr, sehr viel Expertise im Bereich der KI. Und dann hieß es, oh, das ist ja erstaunlich, wie viel Kompetenz da ist. Ja, also ich glaube, da sind wir auch gut. Jeder hat so sein Thema. Und das wird in den Arbeitskreisen im Prinzip zusammengefasst. Ne? Und das, was dort an Texten erarbeitet wird, wird dann in diesen großen DSK-Konferenzen, es gibt immer zwei ganz große, die sind jetzt im Juni diesen Jahres, da ist die erste Hauptkonferenz, die 111. Hier in Stuttgart. Dann im Spätjahr gehen wir nach Bad Herrenalb und haben dann die ganz großen Konferenzen. So, dann gibt's aber noch Zwischenkonferenzen?
Ich muss einmal zusammenfassen. Also, es gibt die Datenschutzkonferenz, zweimal im Jahr trefft ihr euch, da kommen
Präsenz, ganz große am Tisch.
Kommen alle Chefs zusammen, Chefinnen setzen sich hin und entscheiden über vorbereitete Arbeitspapiere, die in jeweiligen Arbeitskreisen hergestellt werden, die wiederum von den Fachleuten aus den jeweiligen Häusern abgestimmt werden. Und diese Arbeitskreise, die treffen sich auch regelmäßig, quatschen miteinander. Der sagt, ich das und dies und so weiter. Und dann wird das zusammengefasst, dann entsteht ein Papier und dann wird das euch zur Entscheidung vorgelegt und ihr entscheidet dann. Das ist sozusagen der reguläre Rhythmus. So, und jetzt geht's aber noch weiter.
Genau, dann hat man auch relativ schnell festgestellt, dass auch diese Abstimmung zweimal im Jahr in Präsenztagen überhaupt nicht reicht. Und zunehmend natürlich gerade bei neuen Themen nicht mehr reicht. Deswegen gibt es noch Zwischenkonferenzen. Also man trifft sich auch noch 3-4 Mal zwischen diesen großen Konferenzen. Entweder in Präsenz oder per Videokonferenz. Dann gibt es noch, und auch das ist sehr wichtig und war nicht immer so, einen montäglichen Jourfix. Auf Leitungsebene, das ist eine Videokonferenz, jeden Montag von 10 bis 11 Uhr trifft sich die Leitungsebene und das startet immer mit einer Blitzrunde. Also jedes Bundesland berichtet, bei uns gibt es gerade die Frage, inwieweit Bodycams zum Beispiel in Zügen unter welchen Voraussetzungen zulässig sind, so etwas. Das wird dann berichtet aus dem, also was sich gerade im Land tut, weil dann merkt man schon, gibt es da einen Bedarf, das vielleicht auch für die ganze DSK festzulegen.
Aber man arbeitet also nicht nur so sozusagen an den Themen, an denen man arbeitet, sondern bezieht aktuelle Themen auch ein. Gibt es gerade was?
Dafür ist die Blitzrunde, ganz genau. Genau. Und dann gibt es auch noch immer angemeldete Tagesordnungspunkte jeden Montag. Das muss man dann, das erfährt man dann als Vorsitz leidlich ordentlich vor- und nachbearbeiten.
Und du hast ja den Vorsitz in diesem Jahr und unsere Kolleginnen der Stabsstelle, die haben dieses Jahr das Vergnügen, all dieses zu organisieren.
Ja, Urlaubssperre. Also gut, Übertreibung macht anschaulich, aber die haben dort eine sehr, sehr große Last, das muss man schon sehen, unsere geschätzte Stabsstelle. Aber die haben auch sehr viele Schnittstellen in die Abteilungen. Also eigentlich ist das ganze Haus befasst. Also man kann ja jetzt nicht nur sagen, es ist nur die Stabsstelle, die da Aufgaben hat. Es ist das ganze Haus, die neben dem normalen Geschäft das jetzt eben zusätzlich noch zu leisten haben.
Was hat die DSK mit Europa am Hut?
Ja, jede Menge. Denn wir haben ja gesehen, das Datenschutzrecht ist Unionsrecht, die DSGVO. Deswegen gibt es auch einen europäischen Datenschutzausschuss. Das heißt, dort sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und dort die Datenschützer, ne, also die jeweiligen Pendants in den Aufsichtsbehörden, versammelt und entscheiden bestimmte Dinge, die man dann eben unionsweit entscheiden muss. So, und auch da wirkt Deutschland mit. Dann muss man natürlich erstmal Auffassungen entwickeln auf föderaler Ebene. Und dann über das Sprachrohr ständige Vertreterin BFDI plus ständiger Vertreter aus den Ländern, momentan Thomas Petri Bayern, nach Brüssel wirken sozusagen. Aber auch alles, was im Europäischen Datenschutzausschuss besprochen wird, Guidelines, Opinions und so weiter, da werden wir auch immer mit einbezogen und das ist alles mitzuentscheiden. Das heißt also, auch da gibt es jede Menge Informationsfluss und Koordination, aber auch Koordinationsbedarf natürlich.
Das heißt also, von Europa kommt es, nennen wir es mal so, in Baden-Württemberg im Ländle an, aber auch in den anderen Ländern. Und es kanalisiert aus den Ländern über die DSK auch nach Europa. Es gibt sozusagen ein Two-Way-Channel sozusagen.
Kommunizierende Röhren.
Kommunizierende Röhren. Gut, dann haben wir das jetzt auch sozusagen beschrieben, dass wir sozusagen aus der DSK heraus auch nach Europa kommunizieren. Jetzt haben wir schon über die Arbeitskreise gesprochen. Ich möchte gerne an einem kleinen Beispiel auch den Bereich veranschaulichen. AKKI, Arbeitskreis Künstliche Intelligenz. Da haben wir den Co-Vorsitz zusammen mit Rheinland-Pfalz. Kannst du so 3-4 Stichpunkte nennen? Was passiert da gerade?
Ja, ein relativ aktuelles Papier betrifft ja Retrieval Augmented Generation, das RAG-Papier. Kann man auch auf der Webseite der DSK abrufen. Geht sehr stark vereinfacht darum, wie man mit RAG-Systemen möglichst viel datenschutzrechtlich richtig machen kann. Man macht damit nicht automatisch alles datenschutzrechtlich richtig, aber es ist sicherlich ein Tool, mit dem man bestimmte Dinge besser kontrollieren kann, als wenn man es nicht einsetzen würde. Dieses Papier ist dort entstanden. Und da merkt man dem Papier auch an, ich meine, Juristin wird das vielleicht lesen und sagen, boah, das ist aber zum Teil sehr technisch. Ja, das liegt daran, dass es interdisziplinär entsteht in den Arbeitskreisen. Das sind nicht alles Juristinnen und Juristen, sondern eben auch Technikerinnen und Techniker, Informatiker. Und das heißt, es ist immer so ein bisschen multiperspektivisch. Ne? Und das ist so ein schönes Beispiel. Aber momentan sitzen die an ganz vielen spannenden Papieren, die es dann hoffentlich bald gibt. Da geht es zum Beispiel, wie kann man bei KI Betroffenenrechte umsetzen? Ne? Also so ein KI-Modell einfach so löschen, ist ja vielleicht schwierig, vielleicht sogar auch unverhältnismäßig. Gibt es da irgendwelche Äquivalente statt einem echten Löschen, irgendwelche Filter zum Beispiel installieren? Wie kriegt man das hin, dass die dann auch wirken? Solche Fragen sind dort momentan anhängig. Oder datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage im öffentlichen Bereich. Ne? Mhm. Es wird ja meistens habe ich so den Eindruck, auch in der Debatte, glaubt man, nur Unternehmen würden KI einsetzen. Aber selbstverständlich wollen das auch öffentliche Stellen in unterschiedlichsten Kontexten. Das können ganz sensible Kontexte im Sicherheitsbereich sein. Das kann aber auch eine Stadtverwaltung sein, die damit schneller Bescheide schreiben möchte. Jetzt mal ganz stark vereinfacht. Ja? Und auch dazu braucht man Guidance und muss dann sagen, naja, welche Rechtsgrundlagen kann es da denn geben? Oder muss man auch neue machen? Baden-Württemberg hat das ja im Landesdatenschutzgesetz getan. Aber nicht alle Bundesländer übrigens haben das getan. Und von daher gibt es da noch viel zu tun.
Kannst du das als Beispiel mal kurz durchdeklinieren? Also wir haben sozusagen rechtlich eine Betrachtung, die bundesweit genutzt werden kann über diese Papiere aus dem Arbeitskreis KI, die dann über die DSK sozusagen läuft. Und hier in Baden-Württemberg haben wir beraten, die Landesregierung, das Land dabei, wie kann ich KI tatsächlich einsetzen, weil die KI einsetzen wollten und wir dann dabei geholfen haben?
Wir haben geholfen, indem wir zunächst mal gesagt haben, was müsste man denn regeln? Mhm. Ja, also welche Vorgaben braucht es denn, um ein Landesdatenschutzgesetz einigermaßen KI-fähig zu machen? Ne? Da stellen sich natürlich noch viele weitere Fragen. Brauche ich auch zum Teil im Fachrecht, im spezifischen Recht da auch nochmal? Muss ich da auch nochmal nachsteuern? Das kommt dann wieder auf den Bereich an. Aber das machen wir jetzt hier in Baden-Württemberg. Und im AKKI hat man schon immer so ein bisschen die grenzüberschreitende Brille in Deutschland auf und überlegt, was sind denn Grundsätze, die jeder gebrauchen kann.
Voll gut. Du bist seit diesem Jahr, seit Januar 2026 Vorsitzender der DSK. Wie hat sich wie ist dein Blick auf die DSK und wie hat er sich vielleicht auch verändert?
Ja, Vorsitz ist natürlich immer noch mit weiteren Herausforderungen, also viel Vorbereitung, Nachbearbeitung einfach. Ja, also dass man schon auch zum Teil so ein bisschen überlegt, man möchte wirklich auch hinwirken, dass ein Papier verabschiedet werden kann. Idealerweise mit allen Stimmen. Alle sind sich einig, 100%ig Konsens und es gibt nur Ja-Stimmen. Ne? Aber es ist ja häufig so, dass man schon spürt, da hat einer bei einer bestimmten Formulierung noch ein größeres Problem, Vorbehalte. Da muss man gucken, wie schwer sind die Vorbehalte. Kann man dem vielleicht durch eine andere Formulierung Rechnung tragen und oder schlechtestenfalls machen wir auch Mehrheitsentscheidungen, können wir nach der Geschäftsordnung. Ja? Da muss man dann nur gucken, braucht man eine qualifizierte Mehrheit oder eine einfache Mehrheit. Und das muss man, dafür muss man ein Gespür haben und dafür muss man eben viel zuhören und fragen und auch zum Teil bilateral überlegen, na, könnt ihr nicht mal, oder setzt euch doch mal zu dritt zusammen, wenn nur ihr drei euch an dieser Formulierung stört und schlagt dann was vor, das vielleicht für alle dann konsensfähig ist. Also es ist wirklich viel Koordination.
Aber das ist auch ein interessanter Punkt. Also der Vorwurf, der dann immer wieder gemacht wird, sozusagen von anderen, die DSK sei uneinheitlich. Wir haben uns jetzt mal die Entschließungen der vergangenen Jahre angeguckt. Da ist nicht so wirklich viel, wo man sagt, da war man uneinheitlich. Und selbst Mehrheitsentscheidungen wären möglich. Das heißt, klar, wenn drei von den Aufsichtsbehörden sagen, finden wir nicht gut, es kann immer noch eine DSK-Position sein, die verabschiedet wird. Das heißt, für die Anwendung, für bundesweit die Anwendung, kann die DSK weiterhin auch mit dem, was so da ist, eine Rolle einnehmen, die für alle sozusagen praktikabel ist und wo auch die Fachlichkeit von allen gewürdigt wird.
Davon bin ich überzeugt. Ja, und also die Situation, wo man immer spitz auf Knopf irgendwelche Entscheidungen hat, wo es gerade mal eine Stimme mehr ist, die den Ausschlag gibt, das hat man also wirklich seltenst.
Gut, ich glaube, wir haben ein bisschen so die DSK jetzt beschrieben. Es gibt immer wieder Themen, wo gesagt wird, dass die Datenschützer seien reformbedürftig. Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Aus deiner Sicht, alles beim Alten gut oder alles abschaffen schlecht? Oder wie reagierst du auf die aktuellen Reformdebatten, wo es auch darum geht, kann man Sachen vereinfachen oder was kann man anders machen beim Datenschutz? Gibt es da auch Sachen, die nützlich sind? Oder willst du das nochmal kurz sagen, weil um die Diskussion auch aufzugreifen, die kommt und kommen wird und weiterhin laufen wird, was daran mit zu tun hat, zu sagen, Datenschutz sei kompliziert und würde irgendwie Bürokratie bedeuten.
Ja, Datenschutz ist kompliziert. Recht ist auch nicht immer einfach. Deswegen ist es übrigens ein Studiengang und deswegen gibt es Leute, die das beruflich machen. Jetzt natürlich als Vorsitzender ist mir einfach wichtig, ich bin ja für alle da in der DSK. Und was mir sehr wichtig wäre, einfach, dass die Debatte sachlich ist. Sachlich und empirisch belegbar. Also nicht mit gefühlter, wo keiner einen Beleg dafür hat, dass irgendwas nicht funktioniert, also nicht mit Narrativen, sondern empirisch belegbar. Und wenn empirisch belegbar ist, dass es Verbesserungspotenzial gibt an manchen Stellen, dann muss man darüber reden. Und dann muss man Vorschläge machen und dann muss man konstruktive Vorschläge machen. Es ist bestimmt nicht erforderlich, dass Arbeit an vielen Stellen mehrfach gemacht wird, sondern da kann man natürlich auch überlegen, kann man da Kräfte bündeln bei bestimmten Themen zum Beispiel und zusammenarbeiten. Ja? Also sachliche Debatte bitte, nicht gefühlt irgendwas.
Aber das könnte die DSK auch leisten, einer für alle Prinzip, das hat ja die DSK auch zuletzt.
Dazu gibt es Überlegungen. Ja. Ja,
okay. Warum brauchst du den Datenschutz gerade jetzt? Warum ist der besonders wichtig? Drei Stichworte bitte.
Oh je, nur drei.
Kann auch vier sein, oder?
Ja. Naja, also der Datenschutz ist ja ein Baustein in meinem Verständnis und in meiner Lesart. Weitere Bausteine sind Demokratie, Grundrechte, Freiheit.
In der Europäischen Grundrechtecharta ist der Datenschutz im Kapitel 2 unter Freiheiten.
Ja, das gehört ja auch zur Freiheit. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ne? Also das ist so ein Netz oder die Bausteine gehören zusammen. Ne? Freiheit, Demokratie, Kontrolle, selbstbestimmte Kontrolle darüber, was andere wissen. Das hat auch was mit Machtverteilung, mit Asymmetrien und Bekämpfung von Asymmetrie zu tun. Das ist ein empfindliches Gesamtkonstrukt. Und wenn ich da jetzt hingehe und ziehe einfach mal den Datenschutz raus, weil ich sage oder der Auffassung bin, der ist jetzt mal kurz entbehrlich, dann hält das alles nicht mehr richtig.
Wir haben jetzt eine Blitzrunde, 10 Fragen an und das ist dann der Abschluss dieser Sonderfolge und fangen wir gleich an. Erste Frage, welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Die man zugibt.
Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Tierfilmer.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Diogenes in der Tonne.
Lieblingsheld.
Das ist ja großartig, oder? Großartig. Also, da kommt so ein Alexander der Große und du sagst dem, ja, geh mir aus der Sonne. Und also dieses Zurückgehen zu was brauche ich und sonst nichts, eine Tonne, ist großartig.
Es ist sehr schön. Lieblingsheld in der Wirklichkeit.
Ich überlege gerade Tierfilme. Heinz Sielmann hat mich geprägt, aber wahrscheinlich dann, nehmen wir mal eine Frau, Jane Goodall, die Schimpansenforscher, also Verhaltensforscherin.
Die ist vor kurzem gestorben.
Die ist vor, ich glaube, 2025 gestorben. Was mich daran fasziniert, ist nicht nur, dass man den ganzen Tag Tiere beobachten kann, was ich auch relativ spannend finde, aber dass man sein Leben so dieser Sache hingibt, ne? Und das ist schon sehr bemerkenswert.
Deine Lieblingstugend, klassisch, Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit.
Ja, jetzt würde ich natürlich grundsätzlich zur Gerechtigkeit tendieren, aber völlig unterschätzt und vielleicht dann meine Lieblingstugend ist die Mäßigung. Wieso die Mäßigung? Verhältnismäßigkeit. Das ist der Grundsatz, den wir hier jeden Tag haben. Das wird oft unterschätzt. Die meisten stürzen sich auf Tapferkeit oder sowas. Aber ich glaube, Weisheit ist auch gar nicht schlecht, wenn man sie hat. Aber Mäßigung, glaube ich, ist so alles in allem eine unterschätzte Tugend.
Dein Lieblingsartikel in der DSGVO?
Das ist kein Artikel. Das ist Erwägungsgrund 4.
Soll dem Menschen dienen.
Er soll dem Menschen dienen und da steht auch ganz viel Abwägung drin. Na, da steht nämlich drin, na, da gibt es noch mehr Grundrechte und da muss man gucken. Praktische Konkordanz, die ist in Erwägungsgrund 4 aufgehängt eigentlich.
Was mit der Mäßigung zu tun hat.
Was? Genau.
Was hast du am 15. Dezember 1983 gemacht?
Ja, ich muss auf jeden Fall jung gewesen sein. ich habe überlegt, was könnte ich da gemacht haben? Vielleicht war ich mit meinem, hatte ich nämlich damals mit meinem Hund spazieren. Das könnte an diesem Donnerstag passiert sein. Ja, ich hatte jedenfalls keine Ahnung von dem Volkszählungsurteil damals.
Genau, für alle, die da noch nicht auf der Welt waren oder sich noch nicht so tief damit beschäftigt haben, war das Urteil zur Volkszählung. Wichtigster historischer Erfolg des Datenschutzes?
Ja, es gibt ja mehrere. Ne? Ich bin mir sicher, dass wir gerade auch in der geopolitischen Gesamtsituation momentan immer noch und selbstverständlich Bedarf an Datenschutz haben. Das ist zwar auch in der Geschichte immer so ein bisschen eine Pendelbewegung. Dann passiert wieder was und dann hat man mehr Sensibilität. Jetzt ist schon länger nichts vielleicht Größeres mehr passiert und dann werden die Stimmen wieder lauter, die sagen, ach, das kann alles weg. Ne? Was brauchen wir Grundrechte, wenn wir Sicherheit haben können? Aber dann passiert wieder was, ob das jetzt eine Konstellation ist, wie wir sie mit Snowden erlebt haben.
Also der historische Erfolg des Datenschutzes ist, dass sowas nicht jeden Tag passiert.
Richtig.
Okay. Wichtigstes Thema im Datenschutz im Jahr 2030?
Ja, das ist eine total schwierige Frage, die wir uns da gestern ausgedacht haben. ja, gut. So lang ist das ja auch nicht mehr. Ne? Der European Health Data Space wird dann eine große Rolle spielen. Der wird ja jetzt auch sukzessive sozusagen unmittelbar anwendbar in mehreren zeitlichen Phasen. Der wird uns da bestimmt befassen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das tatsächlich so ein konsolidiertes, in sich stimmiges, wunderbar systematisiertes Daten- und Digitalrecht in Europa. Also so aufgebaut wie so ein BGB mit einem allgemeinen Teil, dann gibt es ein Schuldrecht, allgemeiner Teil, besonderer Teil, Sachenrecht, also richtig aufgeräumt, ganz streng systematisch und logisch durchkonzeptioniert. Aber ob wir das schaffen in 4 Jahren, weiß ich nicht.
Was ist dein Motto?
Ja, das ist tatsächlich eines, das ich auch damals, als es noch Twitter gab, hatte ich das auch als Hintergrund. Einen Screenshot einer RFC, einer Request for Comments. Und das ist wiederum ein Motto, das bestimmend ist in der Kommunikation von Computern. Und manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn man sich sowas anguckt, wenn das bei den Computern funktioniert, könnte es ja sein, dass das bei Menschen auch funktioniert. Das ist John Postel, der das TCP-Protokoll erfunden hat. Das war eigentlich auch sein Motto. das dient dazu, dass Systeme miteinander sich unterhalten können, vernünftig unterhalten können und sich auch verstehen. Und das Motto ist, be conservative in what you do, be liberal in what you expect from others. Also das ist das Robustheitsprinzip. Und das, glaube ich, funktioniert eigentlich auch ganz gut als Lebensmotto.
Lieber Tobias Keber, vielen Dank für dieses Gespräch. Das, liebe Zuhörenden, war der Auftakt unserer neuen Reihe zur DSK, wo wir mit den LFDIs und der BFDI ins Gespräch kommen wollen und so viele von Ihnen wie möglich zu uns einladen möchten, um mit Ihnen über diese und andere Themen zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.
Danke, tschüss.